Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science! Herzlich willkommen zurück zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast für die Wissenschaft hinter Filmen, Serien und Games. Ich bin Jack Bob und wenn ich nicht vor diesem Mikrofon sitze, dann mache ich Science-Shows mit fantastischen Live-Experimenten. Aber wenn ich vor diesem Mikrofon sitze, dann sind zwei andere fantastische Menschen mit dabei, mit denen ich mich heute in unserem virtuellen Baxter-Building treffe. Zum einen nämlich mit der Frau, die für mich 13 Tage lang unsichtbar ist, aber heute sehe ich sie, Annette Teams, Physikerin und Wissenschaftsjournalistin. Hi Anne.
Hallo, ich glaube, das wird fantastisch hier heute.
Und zum anderen ist da der Mann, den ich in Annes Küche schon angezündet habe und der seitdem überall bekannt ist als die menschliche Fackel, Dr. Henry Holland-Moritz. Hi Henry.
Hallo.
Und neben deinen Feuerstunts machst du noch langweilige Sachen, sowas wie Physikdozent sein, ja, und Wissenschaftscomics zeichnen. Ja. Aber das ist ja nicht so aufregend.
Nee.
Ja, mal gucken, wie oft wir das Wort fantastisch strapazieren können in dieser Folge. Wir können aber zum Anfang gleich sagen, es wird noch viel fantastischer, als ihr es je bei uns gehört habt, denn wir haben uns Gäste heute eingeladen. Wir haben gedacht, wenn wir die Fantastic Four besprechen, dann brauchen wir natürlich auch ein Team, das extreme Belastungen ausgehalten hat, also vier Menschen, die allesamt Physik studiert haben. Henry und Anne sind zwei, aber verstärkt werden sie heute von unseren Science-Kumpels Nicolas Wörl und Reinhard Remfort vom Podcast Methodisch Inkorrekt.
Juhu! Yay!
Mit denen haben wir ja schon zusammen Videos gemacht und ich treffe die auch immer mal. Und ja, wir wollten die schon ganz lange mal einladen. Die gehören ja quasi zur Gründungsriege der Wissenschaftspodcasts in Deutschland. Ich glaube, die sind jetzt bei fast Folge 400.
Ach,
sind die mittlerweile.
Ach, du liebe Zeit.
Ja, ist mega krass. Ja, die beiden machen auch Live-Shows und Videos und setzen sich eigentlich überall für Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation ein. Deswegen freuen wir uns wirklich sehr, dass sie heute mit dabei sind. Es gibt also eine geballte Physik-Power-Folge. Und damit euer Gehirn nicht explodiert beim Hören, kümmere ich mich heute deswegen eher um die Fun-Facts und die Moderation. Aber das klären wir dann alles später im Verlauf der Folge. Am Anfang wollen wir natürlich wie immer erstmal wissen, was war los bei euch? Was habt ihr in der Zwischenzeit erlebt seit der letzten Aufzeichnung?
Ich habe an Pfingstmontag zwei Handys gefunden, die einfach so rumlagen. Und es war so ganz lustig, weil bei uns im Nachbardorf gibt es immer so Trecker-Track. Kennt ihr das? Das ist so ein Wettbewerb mit Treckern, die so eine Last ziehen. Und dann guckt man halt, welcher Trecker cooler ist. Und das, also das hat, glaube ich, schon so ein bisschen Festivalcharakter angenommen. Da haben halt auch Leute übernachtet und so. Und ich habe dann so eine kleine Fahrradtour gemacht am Morgen danach. Und dann sehe ich neben so Fahrradständern das erste Smartphone. Dachte ich so, okay, also halt neben dieser Location. Dachte ich so, na gut.
Hast du gedacht?
Na gut, ich guck mal, ist hier schon jemand wach? Kann man vielleicht irgendwie gucken, wem das vielleicht gehört? Und dann bin ich so rumgelaufen, war niemand da. Dann habe ich doch noch Leute gesehen, aber die waren auch nur Gäste quasi. Aber meinten, ja, hier sind vorhin auch welche vorbeigekommen, die suchen Handy. Ich so, ja, super. Vielleicht gebt ihr denen das einfach, wenn die wieder zurückkommen. Und die dann so, ja, cool, machen wir. Denn ich drehe mich um, stolper quasi beim Schritt zurück über noch ein Handy, was da auf dem Boden lag. Okay. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, wow, ob die alle das vom Trecker geworfen haben. Das erste war gut in Schuss, das zweite nicht. Also das sah aus, als wäre da ein Trecker drüber gefahren, ehrlich gesagt. Aber habe ich dann auch noch abgegeben, wer weiß, welches da gesucht wurde. Also ja, aufregende Sachen, die mir so passiert sind.
Das könnte ein Businessmodell werden.
Ja, voll. Du bist wie so eine Wünschelroute für Handys.
Das ist meine Mutantenkraft.
Ja, genau. Handy, was war mit dir los?
Ich war auf Radtour über Pfingsten mit Kumpels. Wir waren in der fränkischen Schweiz und wir haben in Forchheim gewohnt und haben von da aus eben so Radtouren gemacht. Und es war meine erste Radtour seit letztem Jahr. Und genau so lief es auch ab.
Muskelkater oder was?
Ich habe ganz gut mitgehalten, aber meine Beine haben gebrannt.
Du bist ja auch die menschliche Fackel.
Ja, voll, genau. So, und dann habe ich natürlich auch vergessen, gleich am ersten Tag genug zu essen und bin direkt in so einen Hungerast reingefahren. Das war auch ganz schön scheiße.
Henry, kannst du deine Basic Lebensskills in den Griff bekommen mit Essen und Trinken?
Nein.
Du hast das doch schon mal gemacht.
Ich war beschäftigt mit Fahrradfahren.
Ach so.
Wir waren dann in Erlangen am Sonntagabend zur Bergkirchweih. Kennt ihr das?
Nee.
Nee, aber ich kann mir vorstellen, das klingt ein bisschen wie Trecker-Trek, nur mit noch mehr Alkohol.
Nee, ja, also auf jeden Fall mehr Alkohol. Und das ist in Erlangen an so einem Berg, ja, also wie der Name schon sagt, so. Und das sind unendlich viele Menschen. Es ist super voll, es ist so ein richtig schönes bayerisches Volksfest. Die Frauen im Dirndl, die Kerle alle so Lederhosen an und es gibt nur Maßkrüge so. Und da haben wir uns dann durchgeschoben. Ich sag mal, das war, naja.
Hast dich dann hydriert endlich nach der Tour.
Aber ich trinke ja keinen Alkohol und deswegen war das Event sehr, sehr anstrengend, will ich mal sagen.
Oh Gott, das glaube ich. Oh, hart. Hat dich jemand vollgekotzt?
Nee, zum Glück nicht. Wie Baby Yoda? Zum Glück nicht, zum Glück nicht. Aber der Ausflug an sich war echt wieder mega, mega cool.
Okay, Jack, ich bin traurig, wenn du keine Fahrradtour gemacht hast.
Ich fahre fast jeden Tag Fahrrad und betätige mich anders sportlich. Ich gehe nämlich jetzt jeden Tag schwimmen. Und das hat einen guten Grund und einen schlechten Grund. Der gute Grund ist, dass die Stadtwerke Leipzig Gutscheine ausgegeben haben für die Freibäder und Schwimmhallen. Und deswegen kann ich jetzt jeden Tag kostenlos schwimmen und nutze das auch. Ich ziehe jeden Tag meine 60 bis 80 Bahnen durch. Der negative Grund ist aber, dass sie uns eine Woche lang das warme Wasser abgestellt haben.
Zu Hause?
Ja, zu Hause. Also wir hier in der Südvorstadt haben so ein ganzer, also kilometerweise haben die alle kein warmes Wasser und deswegen haben die gesagt, okay, ihr kriegt halt diese Gutscheine, dann könnt ihr in der Schwimmhalle duschen gehen, das ist die Idee sozusagen. Und ich nutze das natürlich da, um ein bisschen Sport zu machen. Aber ja, der Nachteil ist natürlich, dass ich heute Morgen aufgestanden bin, schon wenig geschlafen habe und gedacht habe, okay, du musst jetzt in die Podcast-Aufzeichnung und musst wenigstens ein bisschen mal die Haare richten und ich habe kalt geduscht heute Morgen und es war ganz
gut.
Von daher haben wir uns alle ein bisschen sportlich betätigt, würde ich fast sagen. Anna hat ein neues sportliches Hobby entdeckt, nämlich Handy finden.
Vom Fahrrad aus.
Vielleicht kannst du Handy-Weitwurf draus machen oder sowas, wenn es so geht. Sehr gut, dann lasst uns doch mal ein bisschen ins Thema starten. Ich habe schon gesagt, ihr habt alle für diese Folge etwas geleistet. Ihr habt Physik studiert, aber ich möchte mal kurz sagen, ich habe auch was geleistet. Ich habe mir für diese Folge, für euch, alle Fantastic Four-Filme angeguckt.
Sehr löblich.
Und das war nicht schön.
Das glaube ich. Das glaube ich sofort.
Es gibt ja irgendwie so eine ungeschriebene Marvel-Regel, dass man irgendwie alle 10 Jahre, so ungefähr alle 10 Jahre versucht, das Fantastic Four-Franchise zu rebooten. Das ging los 1994 mit einem Fantastic Four-Film, der nie erschienen ist. Es gibt 2 Gründe dafür. Zum einen, weil er so scheiße ist, dass es allen irgendwie peinlich war. Und Bernd Eichinger, ja, der deutsche Produzent Bernd Eichinger, eine Woche vor Kinostart das Ding zurückgezogen hat und gesagt hat, ne, das können wir nicht machen.
Das ist schon krass.
Es gibt auch Gerüchte, dass Marvel das gesehen hat und gesagt hat, das können wir nicht machen. Das können wir unseren Fantastic Four nicht antun. Die gibt es ja schon seit den 60ern. Ne? Das ist, die sagen ja immer Marvels First Family. Also es ist ja auch so ein bisschen deren Baby mit, ja, wir haben nicht nur eine Superheldentruppe, sondern die sind eben auch irgendwie verwandt oder befreundet. Also so, ne, seit Lebzeiten befreundet und so. Ja, und haben die gesagt, das können wir nicht machen. Aber es gibt noch einen plausibleren Grund und ich glaube, das ist der eigentliche Grund. Und der hat wieder damit zu tun, dass es so Film-Business-Insights gibt. Bernd Eichinger hat sich nämlich für ein Apple und ein Ei Ende der 80er die Rechte an dem Fantastic Four gesichert. Und diese Option, die wäre 1993 am 1. Januar ausgelaufen. Aber in dem Vertrag gab es eine Klausel, dass diese Option auf die Fantastic Four sich um 10 Jahre verlängert, wenn man bis zum Ablauf der Frist einen Fantastic Four-Film in der Produktion hat. Mhm. Das heißt, der hat Ende 1992 gesagt, los Leute, ist mir scheißegal, wer es macht. Wir holen uns jetzt so einen richtigen B-Movie-Regisseur und der ballert das Ding einfach durch. Und die haben wirklich so ein paar Wochen, bevor 1992 aufgehört hat, haben die Produktion gestartet. Und damit hat er sich quasi die Rechte für 10 weitere Jahre gesichert. Weil die halt gedacht haben, nachdem jetzt hier irgendwie Batman gerebootet wurde und die Turtles Anfang der 90er, haben die gedacht, komm, wir kaufen uns jetzt die ganzen Superheldenrechte ein, weil irgendwann bringt das Geld. Ja, nach diesem Desaster gab es dann, wie gesagt, 10 Jahre später, 2005 und 2007, die Filme, mit denen ich aufgewachsen bin, nämlich mit Jessica Alba und dem jungen Captain America, Chris Evans. Damals hat er eben nicht Captain America gespielt, sondern Johnny Storm, die menschliche Fackel. Kennt ihr die noch? Also habt ihr die auch in jungen Jahren gesehen?
Ja, war ich im Kino.
Ja, ich auch. Also ich habe die sogar auch vor nicht allzu langer Zeit nochmal gesehen. Ich glaube letztes Jahr, kurz bevor letztes Jahr ja auch wieder ein Fantastic Four rausgekommen ist, habe ich die nochmal geguckt.
Also ich habe die damals auch im Kino gesehen und fand die damals aber nicht so gut, muss ich sagen. Ich bin aber trotzdem in den zweiten Teil dann auch rein. Und wie viel gab's? 3?
2 gibt's.
3? Dann gibt's doch mit dem Silver Surfer.
Ja.
Das war der zweite, ne? Mit dem Silver Surfer. Ja. Okay.
Mhm. Aber ich fand die damals irgendwie cool. Also sie waren kein riesiger Erfolg. Das hat die Leute eher ernüchtert, die da das Geld gegeben haben. Aber ich weiß nicht, ich mag einfach, irgendwie fühlen die sich nach Marvel an. Es ist so ein bisschen lustig, es ist auch drüber an vielen Stellen, halt irgendwie so lighthearted irgendwie. Ich fand die ganz geil.
Und ich fand's so funny, wie Chris Evans als Johnny Storm dann auch nochmal in der Loki-Serie war.
Nee, das war bei Deadpool und Wolverine, ist er zurückgekehrt.
Ja, sorry, oh Gott.
Genau. Bei Deadpool und Wolverine hatte, das war ja der Gag, Deadpool denkt, da sitzt Captain America und dann sagt er, Flamme an! Und dann ist es aber
stimmt.
Die menschliche Fackel.
Da war das mit, genau, ja, da waren die ja auch schon in diesem Chaos mit den verschiedenen Welten.
Na, und das ist ja auch einer der schlimmsten Filmtode, die Marvel je zugelassen hat.
Ja.
Der wird ja lebendig gehäutet von dieser Cassandra Nova. Das war heftig. Ja, und dann 10 Jahre später, 2015, neuer Fantastic Four-Film, kompletter Flop. Fortsetzung wurde direkt gecancelt. Der wurde gemacht von Josh Trank, der hatte vorher Chronicle gemacht. Kennt ihr Chronicle?
Mm-mm.
Ich habe den auch nicht gesehen, aber der war wohl sehr erfolgreich. Und dann haben sie gesagt, du bist jetzt der neue Regisseur, du hattest mega Erfolg, du hast so ein bisschen Horror-Einfluss, bei dir ist alles so ein bisschen düster und cool, mach mal bitte. Mhm. Aber ich zeige euch mal ein Bild daraus. Also der ganze Film ist dunkel, du siehst eigentlich die ganze Zeit nichts. Er nimmt sich furchtbar ernst und erzählt die Geschichte nochmal komplett anders. Ich habe euch mal ein Bild von dem mitgebracht.
Oh ja.
Oh.
Da sieht man nämlich Mr. Fantastic, wie er, nachdem er seine Kräfte bekommen hat, in einem Labor liegt. Und das sieht doch aus wie aus einem Horrorfilm. Die Arme
voll.
So richtig weit.
Wie auf so einer Streckbank.
Ausgestreckt.
Voll gruselig, ja.
Aber da sieht man das auch, was du meinst mit dem Dunkel. Weil das mag ich nämlich auch immer gar nicht in Filmen, wenn der ganze Film so dunkel ist.
Ja, und dann letzten Sommer, wieder 10 Jahre später, kam dann der erste Fantastic Four-Film im MCU. Und der hatte ja einen mega Star-Aufgebot, ne? Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Julia Garner. Also eine krasse Starbesetzung. Aber Henry, wir waren zusammen im Kino. Du fandst ihn trotzdem scheiße, oder?
Es war, also ich glaube, wir haben das in der Weihnachtsfolge schon gesagt oder erzählt. Das war somit das Schlechteste, was ich letztes Jahr gesehen habe und seit langem gesehen habe.
Wirklich?
Hab. Oh, fand ich scheiße. Ich fand den richtig scheiße. Ich fand ihn so scheiße, echt. Schlimm.
Und dabei ist das der Film, der am, ich sag mal, originalgetreuesten an den Comics dran ist, ne? Der spielt ja auch in diesem retrofuturistischen 60er-Jahren.
Ja.
Das ist so ein bisschen dieses Ding von Fallout, ne? Da hatten wir das auch.
Also der Look war cool, ne? Das sah cool aus, aber die Geschichte war mega scheiße und die haben ihre Superkräfte überhaupt nicht genutzt. Also die haben zwar irgendwie Zeug gemacht, aber es kam überhaupt nicht raus. Warum brennt der jetzt? Wie nutzt der das? Invisible Woman, okay, warum ist sie jetzt unsichtbar? Was macht sie jetzt so? Also die haben überhaupt nicht so, das kombiniert diese Kräfte, um irgendwas zu machen. Und das fand
das
ich scheiße.
Das fand ich auch. Ich fand den Film okay, der war so nett, also für mich nett anzusehen, genau, weil ich auch den Look cool fand und so. Aber die Story hatte nicht so einen Mehrwert für diese generelle Marvel-Obergeschichte.
Ja.
Weil die sollen wiederkommen Ende des Jahres, ne? Die Fantastic
Na klar,
Four.
Alle, das ist ja der Running Gag. Will return in Avengers Doomsday. Ja? Das machen die jetzt irgendwie mit allen Leuten. Da ist auch wieder der Wahl mit dabei. Timmy will return in Avengers Doomsday.
Bitte nicht.
Jetzt haben wir schon sehr viel über diese ganzen Filme geredet, aber wenn ihr noch gar keine Ahnung vom Thema habt und denkt, wie jetzt menschliche Fackel, ich dachte, die kommen aus Stuttgart und machen Hip-Hop, dann gibt's hier für euch eine kurze Zusammenfassung.
Den hast du dir auf den Zettel geschrieben, damit du den jetzt bringst.
Chapeau für diesen Gag.
Die Fantastic Four sind 1961 nicht nur Marvels erste Superheldenfamilie, sondern leiten auch eine komplett neue Comic-Ära ein. Denn nach den goldenen Verkaufszeiten in den späten 30ern und 40ern waren Superheldengeschichten aus der Mode gekommen, bis jetzt. Denn der Marvel-Verlag startet einen erzählerischen Neuanfang und setzt mit den Fantastic Four auf einen kompletten Trendwechsel. Statt aalglatter Vorzeigecharaktere, die ihre Identität verbergen und von der realen Welt entkoppelt sind, zeigt Marvel nun echte Menschen mit echten Problemen, die streiten, zanken, angeben oder sich als Promis feiern lassen. Die Fantastic Four sind der geniale Wissenschaftler und Erfinder Reed Richards, seine Frau Susan Storm, ihr jüngerer Bruder Johnny Storm und Reeds Studienkumpel Ben Grimm. Die vier leben, forschen und experimentieren im Baxter Building in New York, das nicht nur Hightech-Labore besitzt, sondern auch ein eigenes Raketensilo und ein Portal zu anderen Dimensionen. Ihre Superkräfte haben die vier bei einem Raketentestflug ins All bekommen, durch einen Sturm aus kosmischer Strahlung. Reed kann seinen Körper seitdem extrem dehnen und verformen, Susan kann sich unsichtbar machen und telekinetische Kraftfelder aufbauen, ihr Bruder Johnny kann sich als menschliche Fackel selbst entzünden und fliegen und Ben ist zu einem übermenschlich starken Steinmonster mutiert. Die Geschichten um das ungleiche Team waren extrem erfolgreich und sind neben zahllosen Comic-Auftritten auch in mehreren Animationsserien umgesetzt worden und seit 1994 in 5 Fantastic Four Filmen. Noch dieses Jahr geht es im Kino mit ihnen weiter. Ihr Erzfeind Dr. Doom ist nämlich Namensgeber für den lang erwarteten Film Avengers Doomsday, den wir für euch dann im Dezember besprechen. Wo wir jetzt hier gerade schon diese Filmbilder angucken, ich habe ja schon gesagt, meine Favorites sind die von 2005 und 2007. Und wir haben hier auf dem Balkon Sommerkino bei mir gemacht letzte Woche und haben den geguckt. Und wir hatten den nur in der deutschen Synchro da. Diese typische Pro-7-Synchro. Mhm. Das ist halt einfach so Wahnsinn. Wir haben so gelacht. Es ist so funny. Ich habe euch meine Lieblingszitate aus dem 2005 Fantastic Four Film mitgebracht. Wir hören mal kurz rein, was sie sich da so haben einfallen lassen.
Reed, die Solarwinde haben an Geschwindigkeit zugelegt.
Das ist in meinen Berechnungen vorgesehen.
Ja, klar. In der Theorie. Doch in der Realität wirst du dein blaues Wunder erleben.
Ich finde auch so witzig, wie sie so haucht. Also ihre Stimme
ist
so ganz gehaucht.
Ja.
Okay, den fand ich auch super lustig, wenn die so auf Krampf versuchen, irgendwas einzudeutschen. Pass auf.
Du kommst gerade rechtzeitig, um mit anzuhören, wie der große Reed Richards mich um Hilfe bittet. Du weißt ja, dass du vielen am MIT das Gefühl gegeben hast, an Jugendforsch teilzunehmen. Also verzeih mir bitte, wenn ich diesen Augenblick auskoste.
Jugendforsch.
Jugendforsch, das ist doch lustig, als ob die das sagen. Das ist so witzig.
Aber jetzt frage ich mich, was sagen die denn? Aber ich meine, Jugendforsch ist ja am MIT, ist man ja schon an der Uni. Da ist doch nicht mehr Jugendforsch.
Nee, hat er gesagt, du hast dich so aufgeführt, also du hast uns das Gefühl gegeben, als wären wir eben nicht am MIT, sondern würden an Jugendforsch teilnehmen.
Ja, wahrscheinlich waren es im Original solche Science-Wettbewerbe in den USA. Gibt es auch an den Schulen, wo die in den Filmen immer Vulkane bauen.
Science Fair.
Ja, genau. Science Fair, genau.
Ja. Oh, das ist auch geil. Also nach diesem Unfall wacht Ben Grimm aus dem Schlaf auf und Johnny Storm, die menschliche Fackel, begrüßt ihn mit folgenden Worten.
Hey, der Frühstücksgockel ist schon heiser. Steh auf.
Oh nee, aber wirklich, jedes Mal denke ich, was haben die im Englischen gesagt? Wer sagt, der Frühstücksgockel ist schon heiser? Ich weiß nicht mal, was das bedeuten soll.
Dialoge, die das Leben schreibt.
Oder eben nicht so. Aber das ist ja geil, du kannst das ja übernehmen. Weißt du, wenn du demnächst sagst, das Frühstück ist fertig. Ey, kommt ihr mal bitte alle, der Frühstücksgockel ist schon heiser.
Ich finde es so ganz lustig, weil wenn man die Synchro macht, dann achten die ja nicht nur darauf, dass man das übersetzt, sondern auch, dass das so ein kleines bisschen gut auf die Lippenbewegungen passt. Und dann denke ich mir, wie lange mussten sie überlegen, bis sie sich gedacht haben, oh, an der Stelle sagen wir Frühstücksgockel, weil das passt mit den Lippen extrem gut zu dem, was die da im Bild machen.
Okay, das heute für euch als Fun Facts. Und ich würde sagen, die Folge wird heute vielleicht ein bisschen anders. Wir teilen das nicht ganz so straight in Blöcke ein, sondern reden einfach so ein bisschen über das, was wir gesehen haben und binden dann natürlich auch Reini und Nikolas mit ein. Trotzdem gibt es hier jetzt einen Cut, denn wir können jetzt endlich starten in den wissenschaftlichen Part. Zu allen Superheldinnen und Superhelden gehört natürlich eine Origin-Story und die Frage ist natürlich, wie haben die Fantastic Four ihre Kräfte bekommen? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das war?
Ja, ich glaube, kosmische Strahlung.
Ganz genau, in den Comics ist es eine experimentelle Rakete, die dann über Nacht noch ganz schnell genutzt werden soll. Da habe ich so an dich gedacht, Anne, dass ich mir gedacht habe, das ist wieder dieses typische Ding. 4 Leute bedienen alleine eine Rakete und fliegen so unbemerkt von allen anderen ins Weltall und kriegen dann diese Ladung kosmische Strahlung ab. Aber auch in dem Film von 2005 ist es ja so, dass die irgendwie auf dieser Raumstation von Victor Van Doom sind die auch nur irgendwie zu 5. Also, weißt du, die operaten das ganze Ding so komplett alleine.
Das ist einfach immer so funny. Das ist ja wie bei Moonfall zum Beispiel auch, als sie so gedacht haben, ja, let's go mit dem Space Shuttle mal ganz schnell. Wir drei hier und los geht's. Ja. Ist natürlich unrealistisch. Vor allem, wenn man ja auch eigentlich die finanziellen Möglichkeiten hat, so wie Victor Van Doom zum Beispiel, dann muss man es ja eigentlich nicht so machen. Also keine Ahnung, was das auch immer soll. Und eigentlich ist man ja auch jetzt gerade bei so kosmischer Strahlung und sowas, so schnell kannst du gar nicht reagieren, ne? Also wenn jetzt mal wirklich irgendwie so ein Gamma-Blitz kommt oder keine Ahnung, das weiß man ja auch nicht so das weiß man ja wirklich nicht so im Voraus, das ist schon realistisch dargestellt, aber dass man dann sagt, okay, irgendwie heute Nacht tun wir es, nee,
ja,
das geht nicht. Jetzt ja auch super aktuell, nochmal zu sehen, wie wichtig es ist, Raketen auch zu testen und so weiter und auch jedes Mal nochmal diese ganze Vorbereitungstests zu machen, ist ja jetzt gerade erst die New Glenn von Blue Origin auf dem Launchpad explodiert und die ist ja auch schon ein paar Mal erfolgreich geflogen, also es müssen halt trotzdem vor jedem Raketenstart diese ganzen Tests gemacht werden, damit nichts schief geht.
Ja, und das wird das natürlich komplett ignoriert, aber gibt natürlich dann eine coole Geschichte, wie sie ihre Kräfte bekommen haben, denn ne, die kommen ja dann in diesen Schwall an kosmischer Strahlung, werden von der erfasst und diese kosmische Strahlung weiß natürlich ganz genau, dass der eine jetzt ein Stein werden soll, der andere Klar. soll elastisch werden, die eine soll unsichtbar werden und der andere soll brennen können. Und das haben wir als allererstes mal methodisch inkorrekt gefragt. Wir haben gesagt, sag mal, kosmische Strahlung, was ist das eigentlich? Und kann man davon vielleicht wirklich Superkräfte bekommen?
Also, kosmische Strahlung ist in erster Linie eine energiereiche Strahlung, die, ich sag mal so, relativ ungesund sein kann, wenn man davon zu viel abbekommt. Das ist tatsächlich auch ein Thema bei Raumfahrtmissionen, gerade so weitere Reisen wie zum Mond, etwas, worum man sich kümmern muss. Denn es ist zwar schön, wenn man die Idee hat, davon Superkräfte zu bekommen, die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering. Es ist viel wahrscheinlicher, dass man einfach Krebs bekommt, wenn man zu viel kosmische Strahlung abbekommt, denn die schädigt das, also das Erbmaterial im Wesentlichen und führt zu Mutationen.
Aber Mutation, da klingelt es bei mir ja, das heißt ja auch, es gibt schon die geringe Wahrscheinlichkeit, dass auch was Vernünftiges mutiert und wir plötzlich irgendwas können, was wir vorher nicht kannten, oder Reini?
Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist ähnlich hoch, wie von einer radioaktiven Spinne gebissen zu werden und dann Wände hochgehen zu können.
Das habe ich auch im Kino gesehen. Also es scheint nicht unmöglich zu sein.
Genau, gleiches Universum.
Verrückterweise wurde das ja auch mal eingesetzt. Ne? Also diese Rapid Mutation sozusagen. Gab es nicht mal so ein Atomic Gardening, wo die tatsächlich radioaktive Isotope in so ein Beet gelegt haben, damit die Tomaten schneller mutieren? Und dann hat man geguckt, ob das irgendwie sinnvoll mutiert ist?
Ja, yeah, genau, das hat man gemacht. Man hat eine radioaktive Quelle eingegraben, quasi in verschiedenem Abstand, also quasi verschiedene Strahlendosis, Saatgut drumrum platziert und geguckt, wie es mutiert und dann verschiedene Zweige daraus, also das, was irgendwie positiv war, irgendwie größer, grüner, stärker oder so, hat man benutzt, um dann damit weiter zu züchten. Witzigerweise sind, glaube ich, die Stämme, die daraus entstammen, also die Pflanzen, heute nicht mehr als genmanipuliert zu kennzeichnen, wohingegen was präzise mit CRISPR-Cas geändert wurde, als genmanipuliert zu kennzeichnen ist.
Okay, so eine Tomate ist natürlich ein bisschen weniger komplex als der Mensch, aber vielleicht sollten wir es doch im Kreis um so eine radioaktive Quelle stellen und hoffen, dass irgendwo ein Mutant raus entsteht.
Ja, oder halt in den Weltraum fliegen. Ne? Vielleicht können wir uns danach dehnen oder ähnliches.
Ja, das hatten wir ja auch schon mal, ne? Dieses Atomic Gardening mit den Tomatenpflanzen.
Ja.
So.
Ja. Und auch, wenn man sagt, so genmanipuliert, ist ja, das hat ja einen extrem schlechten Ruf. Und wenn du dann auch noch Gene manipulierst mit radioaktiver Strahlung, das ist ja der absolute Endgegner, ne? Wenn du sagst, ey, hier, guck mal, ich habe hier so eine radioaktiv genmanipulierte Tomate. Wer kauft das Ding?
Obwohl das ja auch einfach eigentlich nur so negativ konnotiert ist, also es ist ja nicht schlimm per se.
Nee, ist es überhaupt
woher
nicht.
Woher die Mutation jetzt kommt, ist ja eigentlich egal. Nee. Ja. Aber man hat das halt so negativ im Kopf, ne? So Radioaktivität ist man immer so, oh Gott, weg, bitte Abstand halten. Was ich immer so funny finde, ist so dieser Gedanke, dass wir irgendwie diese Strahlung abbekommen und ja, es kann Mutationen geben und genau, Krebs ist ja quasi so eine Art schlechte Mutation, die ja aber nicht den ganzen Körper betrifft, also zumindest am Anfang nicht. Und das ist ja immer das Lustige, wenn man jetzt halt sagt, hier ist so ein Mutant und der hat jetzt diese und diese Fähigkeit, das wirkt ja dann immer direkt auf dich komplett, also auf jede Zelle, auf deine DNA und so. Und das ist ja Quatsch. Also wenn man quasi diese Strahlung abbekommt und dann Krebs entwickelt, dann hat man ja diesen einen Tumor und an dieser einen Stelle ist da was passiert und mutiert und so. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was dann an den Film halt Science Fiction ist.
Und es ist ja auch an sich irgendwie logisch, wenn du dir einen Körper vorstellst und dann kommt so eine Wand an Strahlung, ne?
Ja.
dann ist ja auch logisch, dass manche Bereiche stärker betroffen sind. Also allein deine Haut außen oder die Haare oder die Augen oder so, also alles, was weiter außen liegt, müsste ja mehr betroffen sein als alles, was weiter innen liegt.
Ja, und Mutation ist ja immer zufällig. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jede Zelle zufällig den gleichen Gendefekt entwickelt, ist halt auch mega gering.
Wobei der Zufall dann auch wieder dafür spricht, dass alle eine andere Mutation haben. Ne, weil du ja das vorhin gesagt hast, ja, die kosmische Strahlung, die macht jetzt bei dem das, bei dem das, bei dem das. Und das ist ja schon random, ne? Also der eine fängt jetzt plötzlich an zu brennen, die andere wird unsichtbar. Ja, der eine kann sich plötzlich dehnen und bei dem anderen verhärten sich die Organe und andere Dinge. So, ja. Also von daher, das passt da ja schon dazu.
Ja, aber wir können ja mal auf die einzelnen Superkräfte schauen. Henry, du hast dir mal angeschaut, wie Invisible Girl beziehungsweise später dann Invisible Woman ihre Unsichtbarkeit vielleicht erlangen könnte oder wie wir überhaupt Dinge unsichtbar machen können.
Also bevor wir darüber reden, wie man unsichtbar wird, müssen wir erstmal klären, warum man Dinge überhaupt sieht. Also man sieht Dinge, die mit Licht irgendwie interagieren. Das heißt, wir sehen ein Objekt, wo Licht auf die Oberfläche trifft, reflektiert wird und so. Und das passiert, weil das elektrische Feld von dem Licht mit den Elektronen in den Objekten interagiert. Und das reflektierte Licht, das kommt dann in unsere Augen, regt dort die Sinneszellen, die Stäbchen und die Zapfen an und das Gehirn sagt, alles klar, Gegenstand. So, und bei Interaktion mit den Gegenständen ändert Licht also seine Ausbreitungsrichtung. Gegenstand ist dem Licht im Weg und diesen Knick, den sehen wir quasi, diese Veränderung der Lichtrichtung. Und Objekte blockieren eben auch Licht. Das heißt, wir sehen das, was hinter dem Objekt ist, nicht mehr. Und damit etwas unsichtbar wird, muss also das Licht aufhören, sozusagen von diesem Objekt gestoppt zu werden. Mhm. Aber weil so ziemlich alles, was wir auf der Erde hier haben oder im Universum, Elektronen enthält, also die meiste Materie, die Atome, kann also Licht nicht einfach so durch das Ding durch. Und jetzt gibt es drei Wege, wie man Dinge unsichtbar machen könnte. Erstens, das Licht wird erst gar nicht reflektiert, sondern am Körper absorbiert. Das Licht wird um das Objekt herumgeleitet oder man manipuliert es so, dass es sich so verhält, als wäre das Objekt gar nicht da. Und technisch versucht man das jetzt schon ziemlich lange natürlich zu machen, so für Tarnkappen und so. Und so ein klassisches Beispiel dafür ist immer der Tarnumhang von Harry Potter. Ne? Aus was ist denn der? Und das könnte man jetzt versuchen, mit der Haut von Sue Storm zu machen. Mhm. Also man könnte zum Beispiel Metamaterialien benutzen. Das ist so der Klassiker, wie man das technisch heutzutage schon macht. Das sind künstlich hergestellte Materialien, so mit so abgefahrenen optischen und elektrischen und magnetischen Eigenschaften, die in der Natur normalerweise nicht vorkommen. Und das Geheimnis von diesen Materialien ist, dass sie an der Oberfläche oder auch im Inneren so eine bestimmte geometrische Struktur in der Größenordnung von ein paar Nanometern haben, die mit dem Licht und den elektromagnetischen Feldern eben fancy Sachen machen. Und diese Metamaterialien, die interagieren jetzt so mit dem Licht, dass sie die Veränderung des Strahlengangs durch die Interaktion mit dem Objekt ausgleichen. Mhm. Das heißt, dass die Metamaterialien machen das, was das Objekt mit dem Licht machen würde, quasi wie so rückgängig. Und am Ende leiten diese Metamaterialien das Licht also um das getarnte Objekt rum. Das Problem dabei aber, die Metamaterialien funktionieren meistens nur in einem sehr schmalen Wellenlängenbereich. Also nicht für alle Farben, sondern nur für Grün, für Rot, für irgendwas. Und an Breitbandmaterialien, da wird gearbeitet, aber das ist nach wie vor ziemlich schwierig.
Aber trotzdem cool, dass das funktioniert. Also dass das überhaupt,
ja,
dass
das ist überhaupt mega
quasi
cool.
Einen Weg gibt, den man jetzt ausbauen könnte, um Sachen einfach unsichtbar zu machen. Also wow.
Ja.
Aber dann wäre es natürlich auch eher eine Sache, die so einen Anzug betreffen würde. Ne? Du hast ja schon Tarnumhang gesagt.
Ja.
Aber bei Sue Storm sind es ja menschliche Zellen, die das dann können müssten. Und das ist ja dann wieder super unrealistisch.
Das ist ziemlich unrealistisch, weil diese Metamaterialien, die sind ziemlich stark strukturiert. Also die haben eine hohe Symmetrie. Und wenn man jetzt sich jetzt eine Zelle anguckt, das ist ja eher so ein total amorpher Haufen, so ohne jede wirkliche regelmäßige Struktur. Und du müsstest die Zellen irgendwie nanostrukturieren, dass sie das mit dem Licht machen.
Und das Ganze dann noch emotionsgesteuert machen. Ne? Es ist ja bei ihr so, dass sie unsichtbar wird, wenn sie, also in dem Film ist es ja am Anfang so, dass sie aufgeregt oder wütend ist. Später kann sie das dann besser regulieren, aber sie steuert ihre Unsichtbarkeit ja über ihre Emotionen. Das ist ja nochmal so ein Layer obendrauf. So. Ja.
Das ist auch so oft so ein Filmding. Also wenn man so Fähigkeiten hat, dass die am Anfang so emotionsgesteuert sind und man halt quasi so überhaupt merkt, dass man die hat, das ist ja nicht nur bei den Fantastic Four, das ist auch, ich habe ja letztens schon mal gesagt, meine Lieblingsfernsehserie von früher ist Charmed und da ist das auch am Anfang so, dass so diese Zauberkräfte, die haben, dass es auch am Anfang so an die Emotionen gekoppelt ist. Irgendwie interessanter Gedanke. Dass das so eine Auswirkung davon ist. Wisst ihr, woran ich gerade gedacht habe? Es wäre so krass, wenn Susan Storm einfach quasi wie so ein Switch hätte und dann kann sie immer quasi von ihrer regulären Materie auf so dunkle Materie umschwenken und dann sehen wir sie auch nicht mehr, weil wir ja dunkle Materie quasi auch nicht sehen können, weil die ja nicht mit irgendwas interagiert.
Vielleicht aber nochmal zu dieser Struktur, ne, dass sie ihre Haut verändern könnte. Mhm. Oktopusse machen das ja. Und die sind auch emotionsgesteuert, dass die ihre Oberflächenstruktur verändern. Natürlich nicht in der Größenordnung von Nanometern, sondern ne, die verändern quasi die Zusammensetzung von mehreren Zellen zu irgendwelchen Knubbeln, dass sie ihre Textur verändern. Aber das geht ja. Mhm. Das ist ganz schön cool. Stimmt. Das heißt, die Natur ist uns da schon wieder was voraus. Ne? Ganz schön cool. Und was ich noch gefunden habe zur Unsichtbarkeit, also das meiste, was man eben findet, sind diese Metamaterialien. Mhm. Aber 2021 war es, da haben zwei Gruppen von der TU Wien und der Uni Kreta ein neues theoretisches Konzept sich überlegt, wie man Dinge auch unsichtbar machen kann. Und zwar ist die Idee, dass das Licht, das auf das Objekt trifft, gestreut wird. Das heißt, das macht dann so weirde Wege rundherum und je nachdem, wie das Objekt aussieht, ändert sich eben das Muster, das das Licht dann eben macht, wenn es da dran gestreut wird. Und das Muster verrät jetzt dem Auge, aha, Objekt im Weg, ich kann dich sehen. Und was die jetzt gemacht haben ist, die haben Simulationen gemacht, indem die Licht senkrecht zu diesem einfallenden Licht eingestrahlt haben und haben dann über die Überlagerung dieser beiden Lichtwellen wiederum eine neue Welle erzeugt. Also die Überlagerung ergibt dann eben eine Lichtwelle, die so ist, als ob die ursprüngliche Welle durch das Objekt durchläuft.
Das ist so cool. Das ist quasi Noise-Canceling-Kopfhörer, ja, aber genau. für Licht.
Richtig, es ist Noise-Canceling, nur ohne Canceling.
Ja.
Sondern quasi Verstärkung, genau das Umgekehrte. Und das ist ziemlich cool. Also ich habe jetzt nicht gefunden, ob die dazu irgendwelche Experimente gemacht haben. Das habe ich nicht gefunden. Aber das Konzept gibt's. Und ich sag mal, wenn das theoretisch möglich ist, ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis man das vielleicht irgendwann macht.
Aber das heißt, du musst permanent quasi die Umgebung scannen Lichtverhältnisse checken und dann technisch das immer einstreuen.
Richtig, ganz genau.
Also du ja wahrscheinlich auch von verschiedenen Winkeln.
Genau.
Also müsstest permanent eine 360-Grad Lichtquelle sozusagen um dich rum haben.
Ja, genau. Auch ein bisschen kompliziert.
Es ist mega kompliziert, weil du müsstest halt auch das wie du schon sagst, ne, das Licht, was du draufstrahlst, ist davon abhängig, wie das Objekt aussieht.
Ja.
So, dass es eben genau diese Interferenz dann macht, dass es so aussieht, als ob das Licht einfach durchgeht. Aber cooles Konzept.
Coole Idee.
Cooles Konzept.
Ja, absolut.
Also es gibt die Konzepte, man kann das machen, aber Sue Storm an sich, naja, schwierig.
Ja, ist schon sehr abgefahren, wie es bei ihr aussieht. So, ich meine, es ist aber auch natürlich eine coole Superkraft. Ne?
Ja,
also
es ist
wenn
eine
du sagst, was hättest du gern für eine Superkraft? Du hast ja immer nur die Auswahl aus irgendwie drei Dingen: super stark, fliegen oder unsichtbar.
Mhm.
So, und der ganze andere Scheiß kommt danach.
Ja. Was würdet ihr machen, wenn ihr unsichtbar wärt?
Ja, Sparkasse. Sparkasse, mal hinten durchgehen.
Hey, ich habe da auch drüber nachgedacht, so, was würde ich machen, wenn ich unsichtbar wäre und mir fallen nur kriminelle Dinge ein?
Ja, natürlich.
Naja, für alles andere brauchst du ja nicht unsichtbar sein. Es ist ja nur interessant, wenn du irgendwo rein willst, wo du sonst nicht reinkommst.
Ja.
In so ein Raumschiff.
Zum Beispiel.
Na schön, okay, also sehr cool. Das kannte ich noch nicht, dieses neue Konzept da. Dann lass uns doch mal weiterschauen. Jetzt haben wir Sue Storm behandelt. Dann lass uns doch mal auf ihren Bruder schauen, Johnny Storm, die menschliche Fackel. Wir haben mal methodisch inkorrekt gefragt, wenn Johnny Storm zu einer menschlichen Fackel wird, ja, also ob das geht oder nicht, das stellen wir jetzt mal dahin. Da haben wir jetzt aber nicht tiefer uns mit beschäftigt. Selbst wenn wir jetzt sagen könnten, es gibt Menschen, die die Fähigkeit haben, warum auch immer, ne, sich spontan selbst zu entzünden, dann wissen wir, man überlebt das nicht. Also, das ist auf jeden Fall kein guter Skill, den man hat. Ja. Aber was an Johnny Storm ja noch interessant ist dass er gleichzeitig fliegen kann. Und das haben wir mal an Methodisch Inkorrekt gegeben und gesagt, hängt das vielleicht miteinander zusammen, die menschliche Fackel? Wodurch könnte er denn fliegen, wenn er sich selbst entzündet.
Da gibt es mehrere Gründe und mehrere Gründe, warum das nicht funktioniert. Also die Frage ist ja, wie wird er zur Fackel? Ne, brennt er einfach nur und hat immer noch seine normale Körpermasse? Dann wird es mit dem Fliegen schwieriger. Wenn er wirklich nur noch eine lebende Fackel ist, dann könnte man ja sagen, ne, ist hauptsächlich heiße Luft. Und damit kann er Karriere in der CDU machen. Nein, ist hauptsächlich heiße Luft, damit steigt er nach oben und kann deshalb fliegen.
Aber nicht wie so eine Rakete, sondern eher wie so ein Heißluftballon wäre das dann.
Ja, genau. Ja. Genau. Das dann so, er kann dann irgendwie zur Fackel werden und dann langsam nach oben schweben. Das wäre auch sehr witzig. Nein, alternativ die Raketenvariante, ne? Wenn er heiße Gase nach hinten ausstößt.
Aha, eher so ein Bengalo als eine Fackel, ja. Mhm.
Ja.
Das, dann hat man Rückstoß, ne?
Genau, das wäre Rückstoß, aber dann würde er ja eigentlich auch nennenswert Masse verlieren, weil er muss ja, ne, Impulserhaltung, also er kann zwar Gas sehr schnell hinten, ne, also das auch, wir reden über Johnny, wer sehr schnell Gas hinten ausströmen lässt, also Johnny könnte als menschliche Fackel sehr schnell Gas ausströmen lassen, aber würde dabei unter anderem auch Masse verlieren. Und das Bremsen wäre dann auch interessant, weil dann müsste er sich eigentlich umdrehen und in die andere Richtung Gas ausstoßen.
Das klingt alles schwierig, oder?
Ich würde sagen, es ist wissenschaftlich eine Gratwanderung, Fantastic Four, würde ich sagen.
Jetzt wissen wir, warum er ein hungriger Gockel ist, weil er immer wieder Nachschub braucht für Zeug, was er ausstoßen kann.
Aber da habe ich natürlich vorher auch nicht drüber nachgedacht, ne? Dass du ja irgendwas verbrennen musst. Also du brauchst ja einen Brennstoff.
Naja, also du musst es ja nicht unbedingt verbrennen eigentlich. Also die Verbrennung ist ja nur dazu da, dass irgendwie der Druck steigt, dass es dann mit einer hohen Geschwindigkeit hinten rauskommt, oder?
Ja.
Wenn man jetzt keine Turbine hat, wo du so einen thermodynamischen Kreisprozess hast. Aber es würde ja reichen, wenn Johnny Storm einfach, also sie haben es ja gesagt, er muss nennenswert Masse verlieren. Das heißt, der muss gigantische Fürze produzieren. Extreme Mengen Furz. Und natürlich cool ist es, wenn man die noch anzündet.
Also eigentlich ist seine Superkraft nur eine gesteigerte Methanproduktion im Darm.
Ja.
Die man dann ja auch anzünden könnte.
Bohnen, Johnny.
Ob er damit die ganzen Chicks abkriegen würde, keine Ahnung.
Ja, weißt du schon.
Würde nicht so gut laufen, glaube ich. Ja, aber dieses Bremsen ist natürlich auch so eine Sache, ne? Da denkt man auch nicht drüber nach. Das sieht immer so elegant aus, wie sie dann fliegen. Mhm. Bei Tony Stark hast du das ja im Anzug, dass er diese Repulsor-Dinger hat, ne? Ja. Dass er das haben sie auch bei Marvel ziemlich gut gezeigt. Immer wenn der irgendwo aufkommt, muss er sich vom Boden abstoßen mit den Dingern. Mhm. Aber klar, bei Johnny Storm, der muss entweder im richtigen Moment, also wenn er weiß, ne, in 100 Metern will ich dort landen, dann muss er entweder 100 Meter vorher die Flamme reduzieren oder ausmachen oder halt irgendwie gegenballern. Aber das sehen wir alles nicht.
Rülpsen, er könnte rülpsen.
Was?
Oh Gott. Alles
gleich. Naja, nach vorne Gas ausstoßen.
Oh wow, okay, ja.
Krass, gut. Ey.
Es wird immer unanständiger. Gut, dann sind wir bei Mr. Fantastic angekommen. Der kann sich extrem dehnen und wir haben ja schon gesagt, das nimmt mitunter sehr horroreske Züge an, zumindest in diesem Film von 2015 sieht das ganz, ganz, ganz schlimm aus. Anne, du hast im Vorfeld gesagt, du möchtest das gern besprechen, denn du kannst Spagat.
Richtig, ich habe meine Kompetenzen für dieses Thema als extrem hoch eingeschätzt, denn ich kann Spagat. Was auch quasi direkt der erste Punkt ist, also wie dehnbar wir sind, ist ja relativ individuell. Weiß nicht, könnt ihr Spagat oder könnt ihr, wenn ihr so auf dem Boden steht, euch runterbeugt, kommt ihr dann so an den Boden?
Ja. Nicht, das übe ich jeden Tag gut. Tatsächlich.
Nicht mehr. Ich habe aber mal eine Weile Kickboxen gemacht und da habe ich es geschafft, Leute gegen den Kopf zu treten. Also ich war mal dehnbarer.
Wow.
Das sind die zwei Dinge, ne? Also individuelle Veranlagung und Training. Also machen das aus. Also es lohnt sich, wenn man irgendwie Bock drauf hat, kann man es üben. Ich habe erstmal noch ein Funfact zum Film, den Henry ja auch schon am Anfang bemerkt hat. Und zwar, der macht das nicht so oft. Also in dem aktuellsten Film von 2025 benutzt er diese Fähigkeit, dass er sich irgendwie ewig stretchen kann mit seinen Gliedmaßen und allem Körperteilen quasi, benutzt er irgendwie kaum. Und tatsächlich war es so, dass in Testführungen von dem Film deutlich mehr Szenen drin waren, in denen Pedro Pascal so super lange Gliedmaßen und so hat. Und die meisten wurden dann aber für die finale Version rausgeschnitten, weil sie zu goofy rüberkamen. Das war also, ja, ist mir nämlich auch aufgefallen, dass die diese Fähigkeit irgendwie kaum benutzt haben.
Wenn du eine Goofy-Superkraft hast, sieht es halt goofy aus. Also ich meine, dann gibt ihm eine andere Superkraft.
Ja, ja.
Was los?
Ich habe im Nachhinein jetzt auch gedacht, der ganze Look hätte das ja hergegeben. Also dieser comichafte Look. Ich meine, ich finde im Comic das immer nicht so schlimm. Bei den Incredibles zum Beispiel, dieser Zeichentrickfilm, da kann ja auch die Frau das und da ist das ja auch nicht seltsam oder so, aber vielleicht auch, weil es Zeichentrick ist. Keine Ahnung, bei Comics geht das dann immer noch. Naja, also auf jeden Fall kann Mr. Fantastic sich laut Marvel-Fandom auf bis zu 450 Meter dehnen, bevor es ihm dann auch ein bisschen wehtut.
Boah, was?
450 Meter.
Was? Krass,
irre.
Das wusste ich nicht.
Also bei uns Menschen ist es ja generell so, dass wir morgens und abends nicht gleich groß sind. Wir sind tatsächlich morgens ein kleines bisschen größer als abends, weil unsere Bandscheiben sich so mit Flüssigkeit vollsaugen und dann einfach größer sind. Und wenn wir den ganzen Tag mit der Schwerkraft irgendwie rumrennen, dann verlieren wir quasi über den Tag an Körpergröße. Das ist aber nicht so crazy. Also ich hatte gelesen bis zu 1 Zentimeter, aber ich habe das bei mir versucht zu messen, einmal morgens, einmal abends, und es war quasi kein Unterschied. Keine Ahnung, ob meine Bandscheiben sich nicht vollsaugen mit irgendwas oder ob das irgendwas nicht stimmt. Ich trotze der Schwerkraft offenbar.
Aber gut, dass du Live-Experimente machst hier, Live-Tests für unseren Podcast. Sehr gut.
Wie die Wissenschaft.
Alles gegeben. Und zwar habe ich mich explizit für dieses Live-Experiment entschieden und nicht für das, worüber ich jetzt gerne reden möchte. Denn es gibt ja auch ein Organ in uns drin, an uns dran, was sehr, sehr, sehr dehnbar ist. Und das ist die Haut. Mir ist bei dem ganzen Thema nämlich direkt diese Tunnel in den Ohrläppchen eingefallen. Die können ja ziemlich groß werden. Also man hat ja, klar, also ich habe tatsächlich auch Ohrlöcher, aber man kann das ja aus dekorativen Gründen immer weiter stretchen mit halt immer dickeren, ich weiß gar nicht, das nennt man, glaube ich, ja, man nennt es halt Tunnel, Teller. Aber davor nennt man das, glaube ich, mit so Nadeln oder so. Ja, und das geht sehr, sehr weit. Und zwar gibt es da so einen Guinness-Weltrekord, den hält Kalavelo Kaivi aus Hawaii. Und der hat Ohrlöcher, die haben so einen Durchmesser von 10,5 Zentimetern.
Alter.
Ich finde es crazy. Ich zeige euch ein Foto und das Foto packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Das ist leider so rechtlich geschützt, deswegen können wir das nicht bei Instagram oder so teilen.
Oh, okay.
Das ist der, und bei Guinness Weltrekorde stand auch sein, ich weiß nicht, ob das jetzt ein offizieller Job ist, aber er ist so Bodykünstler, Körperkünstler.
Ja, okay, krass.
Genau, er hat auch noch, wenn ihr das gleich seht, der hat auch noch so ein paar andere dekorative Änderungen vorgenommen an sich selber. Aber ja, also 10,5 Zentimeter. Aber Mr. Fantastic macht das ja in Sekunden und bei ihm hat das tatsächlich über 20 Jahre gedauert, bis die Ohrläppchen so weit gedehnt waren. Ich hatte mal auf so einer Seite nachgeguckt, wo halt eine Anleitung dafür ist, wie man das macht, wenn man das bei sich selber machen möchte, und da stand, dass es empfohlen ist, pro Monat 1 Millimeter zu dehnen quasi oder immer nach 1 Millimeter einen Monat zu warten, bis man auf den nächsten Millimeter dehnt, damit das Gewebe halt nicht beschädigt wird, weil sonst kannst du Risse und Narben geben. Und dann könnte es da theoretisch auch komplett reißen, so das Ohrläppchen, das geht auch. Was da noch so ein bisschen der Nachteil ist, ist, dass das irreversibel ist. Also wenn du erstmal so riesige Ohrläppchen hast, kann man das nicht einfach so wieder rückgängig machen. Wenn man das so ein kleines, so ein paar Millimeter macht, dann kann es so je nach individuellem Gewebe schon sein, dass sich das wieder so ein bisschen zusammenzieht, aber nicht komplett. Also ja, kleine Parallele auf jeden Fall. Es ist nicht völlig unmöglich, seinen Körper oder gewisse Teile vom Körper zu dehnen, aber nicht so, nicht in Sekunden und auch nicht in alle Richtungen und so weiter.
Aber kennt ihr das? Es gibt auch so ein, ich weiß nicht, ob das in Südamerika ist oder in Afrika oder vielleicht sogar in Asien, wo die Leute so Teller in die Lippen machen.
In Äthiopien ist das, glaube ich, genau.
Und sind die nicht größer als 10 Zentimeter? Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vielleicht ist das sogar noch mehr.
Boah, das kann natürlich sein, aber das...
Ja, ich hatte das tatsächlich auch nachgeguckt. Also einmal das mit den Tellern und dann ist mir noch das mit den Ringen um den Hals eingefallen. Das sind ist ja auch so was Kulturelles. Ja. Und das mit den Tellern ist in Afrika und da habe ich jetzt aber nicht gefunden, was quasi der größte Teller war. Also dieser Rekord ist auch nur für Ohrläppchen. Der im Guinness-Weltrekord steht. Und das mit den Tellern, genau, das ist aber, funktioniert aber ein bisschen anders. Also da wird es nicht so, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen gruselig, deswegen habe ich das nicht als Beispiel genommen. Da schneiden die sich ja dann so die Unterlippe auf und tatsächlich hauen die sich auch noch zwei Schneidezähne raus, damit sie dann diesen Teller da reinmachen können. Das fand ich Das fand ich ein bisschen crazy.
Oh shit. Na gut, ja, dann bleiben wir bei den Ohrläppchen, okay?
Und aber weil wir es jetzt gerade so angerissen haben mit diesem kulturellen mit diesem kulturellen Schmuck, das mit diesen Ringen um den Hals, das ist in Myanmar. Ja. Und das ist aber nur, also der Hals wirkt scheinbar nur länger. Was eigentlich passiert ist, dass die Schultern so nach unten gedrückt werden. Ja, also man wird dann nicht wirklich größer. Und deswegen, genau, habe ich das auch nicht als Beispiel genommen. Aber mir sind auch genau diese Sachen eingefallen und ich habe auch das extra nochmal nachgeguckt.
Und das ist ja auch keine gesunde Sache, ne? Also das ist ja bei vielen kulturellen Praktiken so, dass sie nicht immer zum Vorteil der Menschen sind.
Ja, und ich habe auch ehrlich gesagt, also ich habe da jetzt nur Oberfläche zu gelesen und dann dachte ich aber auch schon wieder, oh, das ist auch immer nur bei Frauen. Also immer nur Frauen haben so dieses kulturelle Schönheitsding, was dann irgendwie den Status erhöht und so. Bei beiden stand jetzt auch, dass das immer weniger gemacht wird, also gerade von jüngeren Frauen, die jetzt auch mehr Kontakt zu anderen Kulturen haben und ich will jetzt nicht sagen zur Außenwelt, weil das klingt auch so, als würden die da in einer Höhle leben, so ist das natürlich nicht.
Ja, zur westlichen Welt wahrscheinlich.
Ja, genau, aber die sehen dann ja auch, dass das nicht alle machen und dass man sich dann vielleicht nicht die Unterlippe aufschneiden möchte oder so, also ja, genau. Aber wie gesagt, also ich wollte nämlich jetzt auch nicht sagen, so ganz furchtbar, weil für die ist es halt ein kulturelles Ding und die wollen das ja schon und ja. Genau, aber ja, also das zur Haut. Haut kann sehr, sehr, sehr dehnbar sein. Muskeln, wie gesagt, auch. Bei Muskeln ist es, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, auch individuelle Veranlagung und Training. Und dann können die sich so plus minus 10-30% von der Ruhelage quasi in beide Richtungen dehnen oder stauchen. Aber das heißt nicht, dass wir dann plus minus 10-30% wachsen oder schrumpfen können, weil wir das nicht mit allen Muskeln gleichzeitig machen können und da auch noch andere Sachen reinspielen, zum Beispiel Sehnen und Bänder, die ja auch bis zu einem gewissen Grad elastisch sind. Aber um sich jetzt so krass zu strecken wie Mr. Fantastic, reicht es halt nicht irgendwie gut gedehnt zu sein. Der macht das ja, also der macht das ja auch, oder der offizielle Take ist ja auch, der macht das auf zellulärer Ebene, weil sich ja da nicht nur die Muskeln oder die Haut irgendwie dehnen muss, sondern auch noch die Knochen und die ganzen Organe und der macht sich ja manchmal auch dann so ganz flach. Das ist natürlich nicht realistisch, aber ich habe mich dann gefragt, okay, also bei uns Menschen ist das irgendwie nicht möglich oder bei uns können wir das nicht in dem Maße machen, aber vielleicht gibt es ja andere, die das können. Und zack, bin ich wieder gelandet bei unserer Lieblingsspezies, die eine sehr vorteilhafte Lebensform ist. Wisst ihr, wen ich meine?
Würmer!
Es sind Würmer, genau. Würmer haben ja keine Knochen, deswegen steht da nicht ganz so viel im Weg und die können das tatsächlich. Also die können sich wirklich nennenswert zusammenziehen und auch auseinander stretchen und das können auch so Regenwürmer zum Beispiel, die wir hier bei uns in Europa haben. Ich fand es super schwer, da jetzt so eine Zahl zu finden bei so einem normalen Regenwurm hier bei uns im Garten. Quasi wie doll er sich vergrößern oder verkleinern kann. Aber ich habe natürlich gedacht, okay, gucken wir halt mal bei anderen Würmern und dann habe ich so einen krassen Wurm rausgesucht, der auch noch richtig groß ist. Und das ist der Megascolides australis, der, wie der Name schon sagt, in Australien lebt und für den es jetzt keinen normalen deutschen Namen gibt. Der heißt auf Englisch Giant Gippsland Earthworm.
Ja, den hatten wir ja auch schon. Den hatten wir in unserer Dune-Folge.
Bei Dune, genau.
Ja, genau. Ja. Ja.
Das ist anscheinend ein krasser Wurm, der all die ganzen Superheldenfähigkeiten in sich vereint. Und der ist halt richtig groß. Also der kann so 1-3 Meter lang werden und tatsächlich vom relaxten Zustand seine Größe verdoppeln, wenn er sich so streckt. Das fand ich schon ziemlich irre.
Okay. Ja.
Ist ja auch irgendwie mega der spezielle Wurm, der nur in so 40.000 Hektar Gebiet in Australien vorkommt und nirgendwo anders und halt, wie gesagt, irre groß ist.
Und es gibt doch auch noch diese Videos von Oktopoden, also von Tintenfischen, die durch so ein Schlüsselloch gehen und so. Die haben doch auch so eine krasse...
Die können das auch, ja.
Die können ihre Flüssigkeiten so hin und her schieben, dass sie dann durch kleinste Öffnungen passen. Da gibt es doch diese eine Szene in dem 2005er Film, wo Reed Richards so unter der Tür durchgreift und quasi unter dem Türspalt seine Hand durchmacht, um von innen die Türklinke aufzumachen. Da muss ich irgendwie dran denken an diese Octopus-Videos, wie die auch mit ihren Armen quasi durch dieses Mini-Loch dann durchgehen so. Also das
ja,
könnte
genau.
Schon funktionieren.
So ein Oktopus kann das auch und ja, ich glaube, Key ist einfach, dass du nur aus Weichteilen bestehst.
Ja.
Und also so, wenn wir jetzt quasi keine Knochen und Organe hätten, dann wäre es irgendwie auch okay, weil wie gesagt, unsere Haut und unsere Muskeln, die können das ja auch bis zu einem gewissen Grad. Genau. Aber ich meine, dieser Wurm kann sich immerhin verdoppeln in seiner Größe, was ja in dem Fall dann einfach so ein Meter sein kann, aber nicht 450 Meter, so wie Reed Richards, ja, a.k.a. Mr. Fantastic. So fantastic sind nicht mal Würmer.
Na gut, dann können wir ja aber trotzdem zusammenfassen. Es gibt minimale Parallelen. Die Effekte, die wir bei Fantastic vorsehen, die sind so fantastisch, dass sie natürlich niemals in echt funktionieren würden. Aber zumindest kleine Beispiele lassen sich finden mit viel, viel, viel Fantasie. Und wenn wir aber ganz ehrlich sind, dann sind das alles Sachen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Ne? Also es sieht cool aus, aber wenn du dir die Konsequenzen denkst mit dem, was da alles dranhängt, dann denkst du dir so, ne, das können mal schön die Superhelden machen. Kein Bock da drauf. Ich habe Niklas und Reini noch was gefragt, nämlich das, was wir ganz viele andere Menschen hier im Podcast auch fragen, nämlich, ob sie selbst inspiriert worden sind von solchen Geschichten und ob sie finden, dass Fiktion wissenschaftliche Fakten vermitteln kann.
Oh, auf jeden Fall, oder? Also ich sage immer, ich behaupte ja immer, unter anderem Captain Future, die Älteren erinnern sich, wäre ein Grund, warum ich Physik studiert habe. Da war Simon Wright das lebende Gehirn und der wusste alles einfach. Aber auch Captain Future natürlich und Zeitreise und Raumschiff Enterprise.
Alles in die Richtung.
Ohne Zweifel hat mich Sci-Fi, Science-Fiction in Richtung Naturwissenschaften geschubst. Also da ist überhaupt kein Zweifel.
Würde ich auch sagen, dass dieses, naja, also selbst wenn es absolut unrealistisch ist und so ist es halt, also es ist halt Science-Fiction, ist es faszinierend, weil es ja so eine, also gerade die Science-Fiction der, ich sag mal so, der, also frühe Science-Fiction, so 50er, 60er Jahre oder auch die 80er oder 70er, 80er, so Captain Future oder so, ist ja sehr technikverliebt auch gewesen. Und wenn man mit so einer Begeisterung dann für Technik groß wird, dann ist der Sprung oder der Schritt zu Wissenschaft an sich nicht besonders weit. Ich würde auch sagen, mich hat das massiv beeinflusst, dass ich halt als Kind irgendwelche Zeichentrickserien, Filme gesehen habe von, weiß ich nicht, Back to the Future über Star Wars bis hin zu, weiß nicht, Silverhawks oder so. Oder, weiß nicht, alles in die Richtung. Und ich glaube auch, das ist was für viele so der erste Schritt in die Richtung ist.
Und ich finde auch, ich tue mich auch gar nicht schwer damit, dass natürlich dann in Science Fiction auch physikalische Prinzipien gebeugt oder überdehnt werden sogar. Also wenn wir jetzt an die Überlichtgeschwindigkeit denken, die ja streng genommen nicht möglich ist, aber dann natürlich auch irgendwie inspiriert, sagen wir mal, auch die Wissenschaft inspiriert, darüber nachzudenken, wie könnte das doch möglich sein. Also ich weiß gar nicht, ich vermute mal, die Idee eines Wurmlochs kam als erstes in der Sci-Fi auf, um dann natürlich jetzt auch theoretisch gerechnet zu werden, unter welchen Bedingungen wäre das möglich und wie könnten wir die sehen im Weltraum, also wie könnten die sich verraten, und dann sucht man danach. Und auch umgekehrt, lässt sich diese Anerkennung bringt natürlich die Wissenschaft auch der Science Fiction entgegen, wenn man sieht, dass Raumsonden, Raumschiffe nach klassischen Sci-Fi-Raumschiffen benannt werden. Da sieht man halt auch, dass da ein Austausch oder eine Inspiration in gewisser Weise ist. Ja, eine Ehrung, ja, genau. Also von daher ganz toll. Ich glaube, Sci-Fi bringt auch Leute in die Naturwissenschaft, das glaube ich schon. Also beides ist ja eine Faszination fürs technisch Mögliche, würde ich sagen.
Oder noch nicht Mögliche.
Oder,
noch
nicht
oder möglich, also das Träumen von dem, was vielleicht mal möglich sein könnte. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine neue Erfindung von Marvel oder ähnlichem. Also wenn man sich so ganz alte Klassiker anguckt, Jules Verne, Die Reise zum Mond oder so, das ist im Grunde, hätte ich gesagt, hat Science Fiction schon immer so ein bisschen das Träumen für die Wissenschaft ermöglicht.
Mhm. Können wir auch so unterschreiben, ne?
Ja.
Ist ja auch bei uns
so. Bei mir auch mega so. Also ich würde sagen, bei mir hat das so angefangen mit so Hexen und Zaubertränke und dann rüber zu Science Fiction, wo man auch mal so richtige Forschung gesehen, also richtige Forschung, aber ne, wo es jetzt nicht alles immer so eine Zauberkraft war.
Mhm. Ja. Und ich finde es auch schön, dass sie Captain Future genannt haben. Das habe ich auch geliebt früher.
Ja, aber das ist natürlich das Schöne, ne? Auch, dass sie gesagt haben, dass diese Übersteigerung, und das haben wir jetzt in dieser Folge ja total gesehen, ja? Also es ist ja schon extrem übertrieben, aber dass das natürlich auch immer wieder so dieses Träumen und diese Vorstellungskraft beflügelt, dass du sagst, ach, das wäre einfach so schön, wenn es ginge. Ja, es ist logisch, dass es nicht geht, aber das könnten wir alles damit machen. Das wäre so cool. Und da gehe ich voll mit. Das ist natürlich eine Sache, die absolut ihre Berechtigung hat. Und ja, dann wahrscheinlich auch Leute wirklich drüber, auch Leute dazu bringt, drüber nachzudenken, ja, was wäre denn, wenn es ginge? Lass doch mal hier so ein neues Modell entwickeln für Unsichtbarkeit. So, ne? Also, dass Sci-Fi die Wissenschaft anregt, das haben wir ja schon an ganz vielen Stellen
gemerkt. Ja, und umgekehrt, und das ist besprochen. Ja, so das Coole irgendwie, dass die ganze Zeit gegenseitig inspiriert.
Ja, und ich finde auch, dass so Kunst und Literatur und dieses ganze Zeug, das wird eigentlich immer sehr, sehr scharf von den Naturwissenschaften getrennt, ne? Aber eigentlich gehört das ja auch zusammen, weil es ist ja alles, was sehr menschlich ist und so. Und ja, wie die beiden ja auch schon gesagt haben, das eine inspiriert das andere und sorgt für neue Entdeckungen und so. Mhm. Und deswegen finde ich das in der Schule auch schade, dass es auch, dass man immer sagt, ja, ich bin gut in Deutsch und in Sprachen und in Naturwissenschaften und das ist ja was ganz anderes und so, aber eigentlich gehört alles zusammen.
Ja, voll.
Ich habe trotzdem nochmal gefragt, wo Sie die Grenzen sehen, ne? Also ab wann wird es denn unrealistisch? So, wo hört es auf, wenn es jetzt um die Darstellung von Wissenschaft auf der Leinwand geht?
Also ich finde gar nicht, so in so Science-Fiction-Sachen, wo so Sachen geträumt werden, sag ich mal, oder erzählt werden, finde ich, da ist keine Grenze. Mhm. Da ist der Fantasie, da sind alle Türen offen. Was ich schlimm finde, ist, wenn Wissenschaft schlecht dargestellt wird oder falsch dargestellt wird. Also wenn so, weiß ich nicht, Navy CIS, da sitzt irgendjemand im Kittel am Computer und sagt, ich werde gehackt und plötzlich, weiß ich nicht, klacken alle Fenster auf und irgendwo raucht plötzlich der Computer oder so. Also, ne, und genau solche Sachen gibt es ja in der Wissenschaft dann auch, ne, wo du so irgendwie ein Labor dargestellt hast mit irgendwelchen Petrischalen, wo jemand, was weiß ich nicht, irgendeinen Quatsch mitmacht oder so. Das finde ich schlimmer, ehrlich gesagt. Also, wenn aktuelle Wissenschaft falsch oder klischeehaft dargestellt wird, das finde ich ätzend. So Träumereien oder Science-Fiction, also wirklich so Richtung Fantasy von dem, was mit Wissenschaft passieren kann, finde ich vollkommen in Ordnung.
Mhm. Also, du hattest gerade noch schon fast das Beispiel genannt, falsch dargestellt oder klischeeartig dargestellt. Das ist ja das, was uns immer so wahnsinnig stört eigentlich, ne? Also, der Wissenschaftler ist es dann häufig, ne, im Kittel mit wuscheligen weißen grauen Haaren, ne, und so total zerstreut.
Sozial
so.
Inkompetent.
Genau, das ist auch noch dabei. Das stört uns eigentlich am meisten, ne, weil das einfach nicht der Realität entspricht. Und da ist zum Glück natürlich die Filmindustrie oder auch Comics und alles mögliche Serien sind da deutlich diverser geworden, sowohl wenn es um Männer und Frauen geht und alles dazwischen, aber auch was die Charaktere betrifft. Die können halt auch klassisch attraktiv sein beispielsweise. Ne? Und
man sieht jetzt der Astronaut mit Ryan Gosling. Endlich fühle ich mich als Wissenschaftler repräsentiert und abgeholt.
Was? Warum das denn?
Weil er mir ähnlich ist.
Nein, echt? Leider du siehst eine Parallele?
Nein, nicht mal annähernd. Ach, das ist so ein Schönling, den sie gecastet haben.
Wow, ich dachte jetzt einen Moment.
Nee, ja, genau. aber ich find's generell gut, wenn Wissenschaft mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt und auch in so Filmen besser dargestellt wird. Also nicht mehr dieses harte Klischee, was man irgendwie in 80er, 90ern häufig in Serien und Filmen gesehen hat. Das ist ein bisschen besser geworden, aber da darf gerne noch ein bisschen mehr Realismus rein.
Witzig, dass sie noch über der Astronaut geredet haben, weil da habe ich auch direkt dran gedacht, Henry hat da ja drüber gesprochen in unserer Der Astronaut-Folge, über so die Darstellung von Wissenschaft in Filmen und das stimmt volle Kanne, also was die beiden sagen, sehe ich auch ganz genau so, dass das halt schade ist, dass das oft so falsch dargestellt wird.
Ja, sehr gut. Dann können wir ja so ein bisschen zu einem Fazit kommen von den Fantastic Four. Und was würdet ihr sagen? Wir haben verschiedene Gütesiegel zur Auswahl. Ganz oben wäre der Delfin, dann kommt die Schildkröte, in der Mitte Kuh- und Kaninchenkauz und ganz unten vergeben wir die Katze oder das Stinktier, wenn es uns gar nicht gefallen hat. Wo würdet ihr die Fantastic Four Filme, sagen wir mal, ja? Wo würdet ihr die Fantastic Four Filme einordnen und das, was wir heute besprochen haben?
Ich fühle schon eher so Katzen-Vibes. Ich könnte mich vielleicht noch auf den Kaninchenkauz einigen, weil ja manche Sachen, wie jetzt zum Beispiel das mit der Unsichtbarkeit, weil das schon so in der Forschung ist und es da so ein paar kleine Workarounds gibt, dann gibt es irgendwie den coolen Wurm in Australien. Aber ja, also eigentlich funktionieren die meisten Sachen ja so hinten und vorne nicht, wie wir das bei den Fantastic Four sehen. Über das Ding haben wir gar nicht gesprochen, fällt mir gerade so auf.
Zum Glück, ganz, zum Glück.
Zum Glück, ja, zum Glück.
Also ich würde auch bei der Katze mitgehen, denn was wir ja jetzt oft haben ist, dass natürlich alles irgendwie von Wissenschaft inspiriert ist und so, ne, hat man ja auch bei Avatar und diesen ganzen Sachen, dass es schon irgendeinen realen Kern hat, aber ja, es ist wissenschaftlich unplausibel und deswegen, ja, Katze.
Ja, gehe ich voll mit, habe ich nichts hinzuzufügen. Können wir direkt so einloggen. Deswegen gibt es an dieser Stelle für The Fantastic Four, Marvel's First Family, von uns die Katze. Ja, sehr schön. Dann können wir an dieser Stelle nochmal Danke an Reini und Nikolas sagen. Hört euch bitte unbedingt, wenn ihr ihn noch nicht kennt, also ich glaube, ihr kennt ihn alle, aber wenn ihr ihn noch nicht kennt, den Podcast Methodisch Inkorrekt, dann hört es euch bitte an. Das ist ganz fantastisch, was die beiden machen. Wir packen euch ein paar Links in die Shownotes, auch mit den Projekten, die wir schon gemeinsam gemacht haben. Und ich freue mich, dass dieses ein weiteres ist. Also nochmal ganz lieben Dank. Und ja, danke auch an euch. Anne, Henry, dass ihr so fantastisch wart in dieser Folge.
Ja, gerne.
Ja, wir hoffen, dass ihr uns keine Katze für diesen Podcast gebt, sondern gerne ein paar mehr Sterne, was sich reimt, ist immer gut, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Darüber würden wir uns super freuen. Gerne auch Kommentare da, wo es geht.
Und was auch wirklich fantastisch wäre, wenn ihr uns ein oder zwei oder ein paar mehr Euro bei unserer Ko-fi-Plattform da lasst. Da könnt ihr uns ein wenig spenden. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes.
Ja, damit wir den Podcast hier von Jugendforsch-Level auf MIT-Level heben können.
Das wär, yes.
Das wäre super. Ja, sehr gut. Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und wünsche euch jetzt noch einen fantastischen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.